Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Platz für Musiker, ein Restaurant und die Hauswirtschaftsschule. Auf der Klosterinsel Rheinau kehrt wieder Leben ein, vor allem dank einem prominenten Gönner. Keine heile Welt, aber ein rechten sicheren Ort. An der Oberstufenschule in der Stadt Zürich fühlen sich die meisten Jugendlichen wohl. Schärfere Massnahmen gegen Vandalen und Abfallsünder. In der Stadt Schaffhausen sollen die Polizisten höhere Bussen aussprechen können. Und später in der Sendung lüften wir das Geheimnis um einen Bohrturm, der zu Bänken im Zürcher Wieland mitten in der Landschaft steht. Das Wetter, auch morgen geht es kühl weiter mit vielen Wolken, ab und zu Regen und nur wenig Aufhellungen. Am Mikrofon ist Vero de Rogisch. Nach langem Suchen hat der Kanton Zürich eine Lösung für die Klosterinsel Rheinau gefunden. Auf der Insel entsteht ein nationales Musikzentrum, finanziert vom Altbundesrat Christoph Blocher. Daneben zieht die Hauswirtschaftsschule vom Kanton Zürich in die Klosterräume ein und es soll auf der Insel Platz geben für ein Restaurant und ein Museum. Bis 2013 soll alles fertig sein. Sabine Meyer.
Seit 9 Jahren stehen die Räume vom ehemaligen Benediktinerkloster leer. Diverse Nutzungsideen hat es gegeben, sind aber immer wieder verworfen worden. Mit der Idee von einem nationalen Musikzentrum, finanziert durch den Altbundesrat Christoph Blocher, soll es jetzt aber klappen. Für den Baudirektor vom Kanton Zürich, den Markus Kegi, ein Glücksfall.
Es war natürlich eine Initialzündung und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch einen glücklichen Umstand, dass ja wieder die Hauswirtschaftsschule im Kanton Zürich eingeführt worden ist und meine Kollegin Frau Eppi sucht auch Raum und da haben wir natürlich auch eine wunderbare Räumlichkeit zum Anbieten.
Über 600 Räume gibt es auf der Klosterinsel. Genug Platz also für Mittelschüler, die Rüebli schälen, Sängerinnen samt Orchester und für ein Restaurant und ein Museum. 4 Standbeine also, ein Nutzungskonzept, das der Unternehmer Christoph Blocher überzeugt. Er hat darum die Stiftung Musikinsel Rheinau gegründet und ist bereit, über die nächsten Jahre 20 Millionen Franken dort rein zu investieren.
Ja, das ist eine höhere Summe, aber für gute Sachen können Sie auch höhere Summen einsetzen. Die Symbiose, nämlich, dass man das Kloster denkmalpflegerisch einwandfrei renoviert, dass man so ein Musikzentrum betreibt und dass man es nachher kombinieren kann mit dem Hauswirtschaftsteil und den Kantonen Mieter hat, das ist das wert.
Während der Woche könnte nämlich vor allem die Hauswirtschaftsschule die Räume setzen, am Wochenende das Musikzentrum. Ein Musikzentrum für alle Musikrichtungen, das Platz hat für Probewochenende, Musikschulen und für Konzerte. Die Idee vom Museum ist bis jetzt noch wenig konkret. Thematisch soll es mit der Geschichte und der Umgebung der Insel zu tun haben. Mit dem Restaurant und dem Museum ist auch der Aspekt der öffentlichen Nutzung erfüllt. Die Insel ist dann für die Öffentlichkeit so offen wie noch nie in seiner 1200-jährigen Geschichte. Restaurantgäste und Museumsbesucherinnen, das bedeutet auch viel mehr Verkehr. Der Gemeindepräsident von Rheinau, der Gerhard Gsponer, ist sich dem Problem bewusst.
Also der Privatverkehr wird sicher eine Herausforderung sein. Die Parkplatzsituation im Klosterbereich, die muss vergrößert werden. Von heute ungefähr 70 bis 100 Parkplätze auf 200 Parkplätze. Und damit sind wir der Meinung, dass wir für das tägliche Verkehrsaufkommen dann gewappnet sind.
Und was den öffentlichen Verkehr angeht, findet der Gerhard Gsponer, sagt man genug gut erschlossen. Einmal in der Stunde hebt sie an Zug. Und die Gruppe, für die gäbe es dann sowieso individuelle Lösungen. Das multifunktionale Nutzungskonzept für die Klosterinsel Rheinau kommt also von allen Seiten viel Lob über. Jetzt muss es aber noch die politischen Hürden nehmen. Knapp 45 Millionen Franken wird der Kanton Zürich drin investieren. Die Hälfte in die Renovation, die andere Hälfte in den Ausbau der Räume. Das Ziel sei nicht, Gewinn zu machen und auch kostendeckend werde der Betrieb von diesen denkmalgeschützten Bauten nicht sein, erklärt der Baudirektor Markus Kegi. Aber
dann muss sicher durch die Miete reinkommen. Das andere selbstverständlich nicht. Das können wir nicht. Das müssen wir selber auch aufbringen. Aber sonst würde die Klosterinsel da zusammengehen. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber dieser Geschichte, die da ist. Und wir haben jetzt uns dem gestellt und denke ich auch jetzt eine gute Grundlage schaffen für die Zukunft.
Jetzt müssen die Details vom Nutzungskonzept noch fertig ausgeschafft und am Kantonsrat präsentiert werden. 2011 sollen dann die Arbeiten losgehen und im Sommer 2013 soll alles fertig sein.
Der Kanton Zürich zahlt 20 Millionen Franken an den Erweiterungsbau vom Landesmuseum. Der Kantonsrat hat den Beitrag aus dem Lotteriefonds bewilligt. Das Landesmuseum sei wichtig für den Standort Zürich, hat eine deutliche Mehrheit im Kantonsrat gefunden. Gegen den Beitrag sind die Grünen und ein Teil der SP gewesen, weil die Finanzierung des Landesmuseums ein Bundesauftrag sei. Der Regierungsrat Markus Notter hat aber daran erinnert, dass auch die ganze historische Sammlung vom Kanton Zürich im Landesmuseum ist.
Das Landesmuseum ist die Hüterin des zürcherischen historischen Sammelgutes. Und da kann man doch nicht so tun, wie wenn das nur der Bund wäre und uns eigentlich gar nichts anginge. In diesem Landesmuseum, meine Damen und Herren, werden unsere historischen Sammlungen des Kantons Zürich aufbewahrt und auch ganz wesentlich gezeigt, dargestellt in den Ausstellungen.
Der Erweiterungsbau für das Landesmuseum kostet 111 Millionen Franken. Neben dem Beitrag vom Kanton ist auch ein 10 Millionen Kredit von der Stadt Zürich vorgesehen. Offizieller Baustart für einen neuen Zürcher Stadtteil. Zusammen mit geladenen Gästen haben die SBB heute den Spatenstich für den Neubau der Pädagogischen Hochschule Zürich gemacht. Die Schule ist ja ein Teil eines ganz neuen Stadtquartiers, das direkt beim Hauptbahnhof entsteht und den Namen Europaallee trägt. Die Pädagogische Hochschule sollte im Jahr 2012 in den Neubau einziehen können. Der Rest der Bauten, darunter Gebäude mit 400 Wohnungen, sollte bis 2019 fertig sein. Heute Morgen haben beim Bahnhof Zürich-Engi zwei Männer einen Geldtransporter überfallen. Sie haben den Sicherheitsbeamten angegriffen und probiert, ins Auto zu kommen. Weil sich der Sicherheitsmann aber heftig gewehrt hat, sind die zwei Täter ohne Beute geflüchtet. Weit sind sie allerdings nicht gekommen. Ein Passant hat das Ganze beobachtet, die Räuber mit einem Fahrzeug verfolgt und die Polizei via Handy auf dem Laufenden gehalten. Das sei außergewöhnlich, sagte Michael Wirz von der Stadtpolizei Zürich.
Der Mann war auch sehr aufmerksam und gleichwohl besonnen. Er hat nämlich die Polizei alarmiert, ist diesen Räuber in sicherer Distanz gefolgt. Er hat dann unsere Einsatzzentrale fortlaufend über den Standort von diesen Räuber informiert. Durch das haben wir unsere Einsatzmittel zusammenziehen können und schliesslich die beiden Tatverdächtigen der Langstrasse verhaften.
Aus Sicht der Stadtpolizei hat der Mann richtig gehandelt, weil er sich selber nie in Gefahr gebracht und sofort die Polizei alarmiert hat. Die sucht jetzt noch Zeugen. Als Zitat «Obernazi» hat der Schweizer Demokrat Markus Alder, ein Journalist vom Zürcher Quartierblatt, bezeichnet. Das, weil der Journalist sich geweigert hat, über den damaligen Stadtratskandidat Alder zu berichten. Die Beschimpfung auf seiner Homepage kommt Markus Alder jetzt durchzustehen. Das Zürcher Bezirksgericht hat ihn wegen übler Nachrede verurteilt. Zwar ist es nur eine bedingte Geldstrafe, die er bekommen hat, aber der Markus Alder muss dem Kläger eine Genugtuung zahlen und Gerichtskosten übernehmen. So kostet ihn das Schimpfwort über 11'000 Franken. Nach den Schlagzeilen um den sogenannten Fall Seebach und der schwierige Klasse im Schulhaus Borweg hat das Zürcher Schuldepartement vor gut zwei Jahren das Projekt Radar gestartet. Radar steht für «Rasch auf die Auffälligkeiten reagieren». Durch eine stärkere Vernetzung der Schulen und der zuständigen Fachstellen wird die Stadt schneller und besser auf Gewaltvorfälle reagieren. Alle sollen am gleichen Strick ziehen, war also das Ziel. Und der Schulvorsteher Gerold Lauber hat heute in seiner ersten Bilanz zum Projekt Radar gesagt:
«Ich denke, das passiert heute. Also früher erkennen, das hat ja Radar eigentlich wollen. Früher erkennen, was hat es Potenzial für eine Krise oder für einen Gewaltfall und da rechtzeitig gegen Massnahmen ergreifen. Ich glaube, da sind wir wirklich in Schritt weitergekommen.»
Zum Projekt Radar gehört auch ein Gewaltmonitoring. Eine Umfrage, die von 200 Oberstufenschülerinnen und Schülern wissen will, wie sie Gewalt erleben und wie sicher sie sich fühlen. Bei dieser Umfrage ist herausgekommen, dass sich 95% der Jugendlichen an der Stadtzürcher Oberstufe recht sicher und wohl fühlen. Über das Ergebnis hat Martina Steinhauser mit dem Roland Zurkirchen geredet, dem Leiter der Fachstelle für Gewaltprävention in der Stadt Zürich.
Roland Zurkirchen, Sie haben die Umfrage gemacht bei 200 Schülern und Schülerinnen. Da kommt heraus, dass sich die meisten sehr sicher fühlen an der Zürcher Schule. Hat Sie das überrascht?
Es hat mich eigentlich nicht überrascht, weil wir auch täglich mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Was mich überrascht hat, ist, wieso dass sie sich sicher fühlen. Und sie fühlen sich sicher, weil sie eigentlich nicht aussagen, es gibt keine Gewalt an der Schule, sondern sie sagen eigentlich, oder 40% sagt das aus, es gibt Gewalt. Wenn es zu Gewalt gibt, dann sind das hauptsächlich so ein bisschen die subtilen Geschichten, wie Mobbing, Ausschliessen, Plagesachen, das ist der Spitzenreiter eigentlich. Aber wenn es zu solchen Vorfällen kommt, dann haben wir Ansprechpartner, wir wissen, an wer wir uns wenden oder können wenden. Und wenn wir das machen, wird das ernst genommen, es wird bearbeitet. Und das wiederum bringt nachher die Kinder dazu, zu sagen, wir fühlen uns sicher.
Es ist ja doch ein bisschen überraschend, eben gerade weil sie ja Gewalt feststellen. Und sie sagen jetzt einfach, die Ansprechpersonen sind da und darum, das reicht jetzt, um sich sicher zu fühlen. Ist das jetzt eine einfache Interpretation von den Antworten?
Ja, es ist für mich ein einfach, weil einfach nur das Melden ist nicht das da, sondern das, was nachher folgt, oder? Das heisst, die Schülerinnen und Schüler müssen wissen, dass wenn sie sich melden, dass es Möglichkeiten gibt, um den Konflikt zu bearbeiten, dass der auch bearbeitet wird. Nicht, dass die Lehrperson einfach sagt, ja, gehst runter und machst es so und so oder so, sondern dass man das ernst nimmt, dass die Schule die Struktur herstellt und die Konflikte wirklich bearbeiten will. Ich glaube, das führt schlussendlich zum Sicherheitsempfinden, zu dem, dass sie sich wohlfühlen.
Sie haben auch gesagt, dass die Gewalttaten eher im Bereich von Mobbing und so Sachen sind und nicht in der schweren körperlichen Gewalt. Außerhalb der Schule kommt es aber immer mehr zu grosser Gewalt von Jugendlichen, wo es um alles geht. Wieso ist das jetzt in der Schule plötzlich nicht so?
Also es gibt sehr wahrscheinlich zwei Gründe, die ich da möchte. Mal erwähnen. Das eine ist einfach mal das Alter, oder? Also wenn man schaut, die schweren Gewalttaten, die im öffentlichen Raum passiert, vor allem hauptsächlich im Freizeitbereich, dann stellen wir fest, dass die einen grossen Teil nicht einmal unter das Jugendstrafrecht geht, das heisst über 18 ist und so eigentlich Gewalt ausübt. Das ist der Teil. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass es ganz klar ist, in der Schule oder an unserer Schule ist es so, dass es Regeln gibt. Und dass es Sanktionen gibt, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Oder? Das heisst, es ist nicht so, dass niemand dumm ist. Ich glaube, die Anonymität im öffentlichen Raum ist eine grosse Schwierigkeit. Oder?
Also läuft eigentlich im Moment alles gut in den Zürcher Schulen?
Das ist eine gute Frage. Wir sagen, wir sind ein Teil der Gesellschaft. Was wir ganz klar sagen, ist, dass die Zürcher Schule nicht ein Hort ist von Gewalt. Also nicht genau das, wo da geht es ab und da kann man seine Schüler nicht schicken, absolut nicht und so. Und, sondern eigentlich sagen wir, es ist ein Thema, wir bearbeiten das. Wir bearbeiten es im Quervergleich auch mit anderen Städten oder anderen europäischen Städten mit einem höheren Ressourcenaufwand. Also wir sagen, wir stellen die Ressourcen her und es ist uns wichtig. Es ist wie beim Velofahren den Berg darauf. Ich bin am Trampeln, fahre den Berg darauf. Wenn ich aufhöre zu trampeln, dann fahre ich entweder gehe ich um oder dann fahre ich hinter das Loch wieder ab. Und das wollen wir vermeiden. Und darum fahren wir weiter den Berg darauf.
Der Roland Zurkirchen, Auffrage von der Martina Steinhauser. Seit Stadt Schaffhausen die Polizeistunde praktisch abgeschafft hat, seitdem gibt es an den Wochenenden immer mehr Probleme mit Jugendlichen, die randalieren, Flaschen und Abfall am Boden rühren und Polizisten beschimpfen. Die junge SVP hat darum im Kantonsrat verlangt, Polizisten müssen härter durchgreifen und vor allem höhere Bussen aussprechen. Die junge SVP hat mit einem entsprechenden Vorstoss Erfolg gehabt. Christa Edlin.
Gegen den Vandalismus in der Altstadt muss der Kanton endlich durchgreifen. Die heutigen Bussen schreckt kein Jugendlicher vor Zerstörungen und vor dem Littering ab, hat die Sprecherin der jungen SVP, Manuela Schwaninger, gesagt.
Ja, ich glaube, die heutigen Bussen die sind so niedrig, dass die wirklich fast lächerlich sind, um die aussprechen. Sogar die Gebührenkosten von der Bearbeitung ist höher als die Bussen selber. Und ich hoffe, dass man mit höheren Bussen die Jugendlichen zur Vernunft bringen kann.
Statt mit 40 bis 60 Franken müssen die Polizei Jugendliche mit bis zu 300 Franken büssen können. Und die gesalzenen Bussen müssen die Polizisten auch sofort einziehen können, hat sie gefordert. Die anderen bürgerlichen Parteien haben sie unterstützt. Man solle mindestens versuchen, ob man Jugendliche mit höheren Bussen in den Griff bekommt, hat der freisinnige Lehrer Thomas Hauser gesagt. Skeptisch tönt hat es dagegen bei den Ökoliberalen. Der Heinz Räther, auch er ist Lehrer.
Also für mich ist das nur ein möglicher Schritt, der in sich eine gewisse Wirkung hat, aber natürlich, wenn man es genauer anschaut, braucht es noch vielfältige andere Vorgehensweisen.
Der Polizeidirektor Heinz Albiker hat gemeint, höhere Bussen seien gut gemeint, aber sie langen nicht, um das Problem in der Altstadt zu entschärfen. Die Stadt und der Kanton wollen darum auch viel weitergehen, nämlich dunkle Winkel besser beleuchten und eine Videoüberwachung einführen. Und an den Wochenenden sei jetzt auch eine Spezialtruppe im Einsatz. Er sei aber froh um einen Auftrag vom Parlament, den der Kanton allerdings umfassender will erfüllen. Man prüfe nämlich auch, ob man nicht die Polizeistunde an den Wochenenden wieder einführen soll. Das würde ich am meisten bringen. Die Manuela Schwaninger von der jungen SVP hat sich da dagegen vorsorglich gewehrt.
Das finde ich die allerletzte Massnahme, weil es geht um einen kleinen Teil, der sich nicht anständig benimmt und der grösste Teil darf einfach nicht bestraft werden wegen diesen wenigen.
So oder so, das Parlament hat den Vorstoss von der jungen SVP für schärfere Bussen überwiesen mit 38 gegen 7 Stimmen.
Morgen fliegen Markus Müller und Thomas Hurter zusammen auf Miami. Besonders daran ist, dass die beiden Swiss-Piloten zusammen im Schaffhauser Kantonsrat sitzen und erst noch für die gleiche Partei, für die SVP. Der Thomas Hurter ist dazu noch Nationalrat, der Markus Müller ist dafür Präsident vom Kantonsrat. Da stellt sich die Frage an Markus Müller, wer dann der Chef im Cockpit ist.
Also morgen sind wir zwei voll ausgebildete Piloten mit beiden mit einer riesigen Erfahrung, die im Cockpit drin sind. Aber rein von der Rangordnung her bin ich dort der Chef. Das ist einfach auch altersbedingt natürlich. Ich bin ein Stückchen älter als Thomas Hurter. Und ich bin dort Kapitän und er ist morgen wird er mein Co-Pilot sein. Aber es ist natürlich, wenn Sie ansprechen auf verschiedenen Ebenen, eben, er ist Bundesebene, ein Stück höher als ich, Kantonsebene bin ich dann wieder im Moment mindestens administrativ sein Chef. Und da macht es natürlich ganz spannend und interessant. Aber wir haben mit dem haben wir eh keine Mühe, oder Thomas? Wir sind da sehr kollegial.
Das ist natürlich so. Also, es ist ganz klar vorgegeben, wer der Chef ist auf dem Flug und wer welche Arbeiten zu machen hat. Meine Arbeit ist dort drinnen auch ganz klar definiert. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel irgendein Problem haben, ist ganz klar, dass beide müssen das Problem sauber bearbeiten.
Operieren ohne Skalpell. Zürcher Ärzte haben am Kinderspital ein neues Verfahren entwickelt. Sie haben zum ersten Mal Hirnoperationen durchgeführt, ohne dabei die Schädeldecke müssen auftun. Die Ärzte setzen dabei auf einen Ultraschall, genauer auf einen Hochenergie-Ultraschall. Seit dem letzten Herbst haben sie mit dieser Methode 10 Erwachsene behandelt. Ich habe heute Nachmittag mit Ernst Martin geredet. Er ist einer von den Ärzten und Fachleuten, die diese Operationsmethode entwickelt haben. Und ihn habe ich gefragt, was denn so neu an diesem Verfahren ist.
Ja, wir finden, das ist revolutionär, dass man am Hirn kann operieren kann, ohne dass man den Schädel aufmachen muss. Und damit, ohne dass man den Patienten eigentlich die Gefahren von Blutungen, von Infektionen, von Verletzungen vom Hirn muss aussetzen muss.
Bei welchen Fällen ist denn die Ultraschalloperation anwendbar?
Also wir wenden sie jetzt mal in der ersten Phase an bei sogenannten funktionellen Hirnstörungen, Hirnfunktionsstörungen, wie man auch sagt. Dazu haben wir jetzt in der ersten Phase haben wir Patienten mit chronisch neurogenen Schmerzen, also therapieresistenten Schmerzen, die nichts anderes hilft. Also dass sie Phantomschmerzen zum Beispiel können sie sich vorstellen bei Patienten, die Glieder amputiert sind oder die Rückenmarksverletzungen haben. Dann kann es auch bei funktionellen Störungen wie Bewegungsstörungen, Zittern, das ist Tremor, nennt man das, oder auch andere Bewegungsstörungen wie Parkinson'sche Krankheit. Und etwas, was wir in der Pädiatrie natürlich, also bei den Kindern, sehr interessiert werden, ist die Anwendung in der Epilepsie.
Und wie haben die Patienten die Operation erlebt? Was haben sie da so vernommen nach der Operation?
Während der Operation, das Ganze läuft ja bildgesteuert. Und wir erhöhen die Temperatur schrittweise langsam erhöhen. Wir sehen dann nachher auf dem Bildschirm, wo wir sind. Dann können wir verschiedenste Phänomene spüren, Patienten, was sie uns angeben. Auf der einen Seite, wir nennen das vestibuläre Phänomen, zum Beispiel Schwindel oder so das Gefühl, sie sind auf der Achterbahn, es dreht sie um. Nur während der paar Sekunden, wo wir die Ultraschallwelle schicken, dass sie immer so in Perioden von 10, 20 Sekunden und dann gibt es wieder ein paar Minuten Pause und dann kommt die nächste Ding. Oder sie spüren plötzlich ihr Bein, das sie vorher gar nicht mehr recht gespürt haben, weil sie nur noch mit Schmerzen wahrgenommen haben, spüren sie plötzlich wieder. Also es kommt eine Sensibilität zurück, die sie vorher gar nicht hatten. Zwei Patienten haben über Kopfschmerzen geklagt, während ein paar Sekunden während dem Eingriff. Also es gibt verschiedenste Phänomene, die Phänomene die wir aufzeichnen und die sagen uns auch, es ist ein weiterer Indiz dafür, dass wir am richtigen Ort operieren, weil wir die Reaktionen vom Patienten quasi fast erwarten.
Und die Operationen, die 10, sind alle erfolgreich verlaufen?
Die Operationen sind alle erfolgreich verlaufen und wir werden die Patienten Langzeit nachverfolgen, auch mit Elektroenzephalogramm, wo wir also die Hirnströme ableiten, um zu schauen, ob sich die Hirnströme wieder aus dem gewissen Durcheinander, Dysrhythmie, wie wir das nennen, wieder normalisieren. Das wir nachverfolgen und schauen, ob das sich bis in einem Jahr, geben wir uns Zeit, wie sieht das aus nach einem Jahr bei den Patienten. Und werden dann nachher auch darüber berichten.
Der Ernst Martin will zusammen mit anderen Zürcher Ärzten und Forschern ein neues Verfahren für Hirnoperationen entwickelt hat. Seit 10 Jahren für Nagrads Banken im Zürcher Wieland Messungen durch. Sie misst den Wasserdruck im Boden und sie misst, wie viel Wasser der Boden durchlässt. Nagra macht das, zum herauszufinden, ob sich die Gegend zu Banken für ein Endlager von radioaktiven Abfällen eignen würde. Jetzt, 10 Jahre nach den ersten Bohrungen, steht zu Banken wieder ein knapp 20 Meter hoher Bohrturm. Bohrt wird aber nicht. Nicole Marti.
Wer in diesen Tagen die Banken im Zürcher Wieland vorbeifährt, der sieht neben der Ausfahrt der Autostrasse ein etwa 20 Meter hohes rotes Metallgebilde. Ein Bohrturm von der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Spätestens seit die NAGRA ein Kilometer tiefes Loch im Boden gebohrt hat und der Bund vor knapp 4 Jahren gesagt hat, der Boden zu Banken würde sich theoretisch eignen, um radioaktive Abfälle definitiv zu lagern. Spätestens seitdem reagiert die Bevölkerung rund um Banken sofort, wenn sich auf diesem Areal irgendetwas tut. Das registriert auch die Verena Strasser, die Gemeindepräsidentin von Banken.
In Trüliken sind bereits Rückmeldungen gekommen. Was das soll, was mit dem Bohrturm, ob jetzt das weitergeht? Das sind Fragen.
Als Präsidentin vom Forum Opalinus ist Verena Strasser eine der ersten Ansprechpersonen für die Bevölkerung. In diesem Forum organisieren sich die drei Gemeinden Banken, Martalen und Trüliken und sie engagieren sich dafür, dass die Bevölkerung möglichst gut darüber informiert ist, was in Sachen Atomendlager läuft. Die Verena Strasser kann die Bevölkerung beruhigen. Im Moment steht der Bohrturm nur da, um alte Messgeräte zu ersetzen. Das bestätigt auch Walter Gassler, Projektleiter Tiefbau bei der NAGRA.
Hier innen haben wir ein Messsystem. Wir haben das Bohrloch haben wir unterteilt in verschiedene Abschnitte, die hydraulisch interessant sind. Und das Messsystem erfüllt seine Funktion nicht mehr richtig. Und jetzt tun wir nichts anderes, als das Messsystem ausbauen und ein neues einbauen, das wieder funktioniert.
Gemessen wird in etwa 600 Meter Tiefe, und zwar der Wasserdruck und die Wasserdurchlässigkeit vom Boden. Für das hat die NAGRA in diesem Bohrloch sogenannte Packer. Das sind Gummiböden, die das Bohrloch waagrecht unterteilen, so dass man jede Schicht, die es im Boden hat, einzeln beobachten kann.
Die Packer sind jetzt schon 10 Jahre hier drin und die kleben fest an diesem Stahlrohr. Die sind jetzt 10 Jahre lang mit 25 Bar herangepresst worden. Und da wird jetzt spannend. Das ist nicht so eine einfache Übung, das System auszubauen.
NAGRA ersetzt die Banken zwar nur alte Messgeräte. Trotzdem befürchtet Verena Strasser, die Tatsache, dass die Banken jetzt wieder ein Bohrturm steht, könnte negative Auswirkungen haben. Man könnte das als Zeichen missverstehen, dass irgendwo schon eine Vorentscheidung gefallen ist und das Atomendlager definitiv auf die Banken kommt.
Die Angst besteht einfach, dass jetzt über unsere Köpfe hinweg etwas passiert. Und darum wollen wir, dass die Bevölkerung genau weiss, was jetzt da passiert. Dass da nur ein Ersatz ist von einem Messsystem und nicht irgendwie mit weiteren Abklärungen zu tun hat.
Im Moment ist man immer noch dran, in der ganzen Schweiz mögliche Standorte zu untersuchen, wo dass man radioaktiven Abfall könnte lagern könnte. Bis der Entscheid definitiv fällt, kann es gut und gerne noch 10 Jahre gehen. Bis dann wird der Boden zu Banken mit Hilfe der neuen Messgeräte weiterhin untersucht.
Nicole Morti. Den Bohrturm zu Banken kann man am nächsten Samstag anschauen. Vom 10 bis um 2 stehen Leute von der NAGRA Rede und Antwort und erklären, was sie im Moment gerade machen. Gerade neben der Ausfahrt von der Autostrasse. Drei Minuten vor der 6 im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen ist das Wetter an der Reihe. Die Prognose hat Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend gibt es noch ein paar kräftige Platzregen. In der Nacht erwarten uns noch wieder länger in die trockene Phase. Dazu gehen die Temperaturen auf etwa 9 Grad zurück. Morgen am Dienstag geht es mit vielen Wolken und nur wenig auffällige Wetter. Ab und zu regnet es ein bisschen, mehr am oberen Zürichsee und im Oberland, weniger passiert im Unterland und in Schaffhausen. Es ist dann um morgen weiterhin noch kühl, auf dem Hörnli gibt es 8 Grad, auf dem Rande 10, Zinnwil 14 und zu Winterthur zu Zürich und Schaffhausen 15 Grad. Und es geht morgen noch Bise mit Böen von etwa 40 km pro Stunde. Am Mittwoch lockern dann aber die Wolkenreste auf und durch den Tag wird es zeitweise sonnig und es wird auch wieder wärmer mit etwa 23 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag. Jetzt ist klar, wie die Klosterinsel Rheinau in Zukunft genutzt wird. Der Zürcher Regierungsrat plant für knapp 45 Millionen Franken ein nationales Musikzentrum, eine Hauswirtschaftsschule, ein Restaurant und ein Museum. Das Musikzentrum hat einen prominenten Gönner, nämlich den Altbundesrat Christoph Blocher, der 20 Millionen Franken investiert. Der Kanton Zürich zahlt 20 Millionen Franken an Erweiterungsbau vom Landesmuseum. Der Kantonsrat hat den Beitrag aus dem Lotteriefonds bewilligt. Das Landesmuseum sei wichtig für den Standort Zürich, hat eine deutliche Mehrheit im Kantonsrat gefunden. In der Stadt Zürich fühlen sich die meisten Oberstufenschülerinnen und Schüler sicher. 95% haben in einer Umfrage von der Fachstelle für Gewaltprävention angegeben, dass ihnen in der Schule wohl ist. Die Umfrage ist Teil vom Massnahmenpaket Radar. Mit Hilfe von Radar will die Stadt Konflikte, die sich in den Schulen anbahnen, möglichst früh erkennen. Die Stadt Schaffhausen soll sicherer und sauberer werden. Der Kantonsrat hat einen Vorstoss von der jungen SVP unterstützt, der verlangt, dass die Polizei im Kampf gegen Vandalen und Abfallsünder schneller und härter durchgreifen kann. Konkret sollen die Polizisten höhere Bussen aussprechen und das Geld auch sofort einziehen können. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen, verantwortlich für die Sendungen der Roger Steinemann, am Mikrofon Vera Derogisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.